Weil gerade ganz viel los ist, gibt es einen Vortrag mit dem Titel »Wachstum ist kein Solo«. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und in meinem Vortrag geht es um Gott, der uns durch Gemeinde verändert. Teil 1. Warum wir Wachstum falsch verstehen. Wachstum ist kein Solo. Das ist der Titel von dem Vortrag jetzt. Wir schauen uns auf der nächsten Folie mal die 4 Punkte an, die ich euch vorstellen möchte. Das ist einmal dieser Punkt, warum wir Wachstum manchmal falsch verstehen. Dann kommt der Punkt, wie geistliches Wachstum wirklich geschieht. Dann wollen wir uns die Werkzeuge anschauen, die Gott verwendet, um uns zu verändern. Und dann mal ganz kurz auf erste Schritte eingehen. Wir werden diesen letzten Punkt mit den Schritten heute Abend noch vertiefen. Okay? Das ist das, was wir heute Morgen miteinander machen wollen. Und ich fange mal damit an, dass wir in einer Kultur leben, wo man das Thema geistliches Wachstum oft falsch versteht. Wir verstehen es nämlich so, wie diese Welt es versteht. Und wir kommen aus einer Welt, wo wir es gewohnt sind, verschiedene Götzen zu haben. Götzen im Alten Testament oder auch im Neuen Testament noch sind Götzen ja so Statuen. Ja, das haben wir nicht. Aber es gibt andere Dinge. Es gibt quasi Denkmuster, die in uns drinstecken. Und wenn wir uns bekehren, dann müssen wir diese alten Denkmuster loswerden. Moderne Götzen sind zum Beispiel der Hyperindividualismus. Dieses, ich muss ganz besonders sein, ich muss es aber auch alleine schaffen. Und ich muss mich selber so weit optimieren, wie es irgendwie nur geht. Das ist ein Götze. Du bekehrst dich und du musst diesen Götzen irgendwie loswerden, weil der steckt in deinem Schädel drin, der hilft dir aber nicht, wenn es ums geistliche Wachstum geht. Ein anderer Götze, den wir loswerden müssen, das ist diese Idee der Selbstdarstellung. Dieses, ich muss von mir quasi nach außen immer die beste Seite darstellen. Das geht so weit, dass wenn ich ein Bild im Internet hochlade, es natürlich immer nur das beste Bild ist und am besten noch mit einem Filter drüber und jetzt modern am besten noch mit KI überarbeitet, damit jeder von mir immer nur die absolute Sonnenseite sieht. Das ist auch ein Götze. Und jetzt bekehren wir uns und das Verrückte ist, dieses Denken, was Tag für Tag auf uns einprasselt, das hemmt uns jetzt, weil wir denken über geistliches Wachstum nach. Wir denken darüber nach, dass wir als Christen auch irgendwie Jesus ähnlicher werden wollen. Aber wir denken halt ganz oft individualistisch, sehr stark leistungsorientiert, sehr nach innen gerichtet. Und jetzt kommt das Neue Testament und sagt, lass das. Weil Wachstum im Neuen Testament hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns eingliedern lassen in den Leib Christi. Ich will das nochmal sagen. Viele Christen denken, ich wachse dadurch, dass ich halt persönlich viel in der Bibel lese, irgendwie konsequent bete, weniger sündige und mich immer stärker diszipliniere. Und jetzt komme ich und sage, Vorsicht. Vorsicht, weil das ist nicht falsch. Okay? Also ich will jetzt nicht sagen, lies weniger in der Bibel, bete weniger, diszipliniere dich weniger, sündige mehr. Das will ich nicht sagen. Hier, wir schauen uns mal Römer 12 an. Es gibt diese Seite der persönlichen Verantwortung. Die wollen wir nicht durchstreichen. Wir wollen nur eine zweite Seite, die gleich wichtig ist, daneben stellen. Römer 12, da heißt es in Vers 1 und Vers 2, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Dein Leib und damit dein Leben ist ein Opfer für Gott. Und wie kommen wir dahin? Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens. Es fängt im Kopf an und dann geht das weiter durch mein Leben. Und diese Veränderung soll uns befähigen, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also es gibt diese persönliche Aufforderung,
geistlich reif zu werden. Das Leben als Opfer hinzulegen und zu sagen, das gehört jetzt Jesus und ich möchte ein neues Denken gewinnen. Ich möchte in der Lage sein, zu verstehen, wie Gott tickt und wie diese Welt tickt. Und 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 7 und 8 bringen das auch zum Ausdruck. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 heißt es: Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Ja, hab einen Trainingsplan, wenn es um Gottseligkeit, um Frömmigkeit, um die Aspekte geht, die dein geistliches Leben ausmachen. Übe dich aber zur Gottseligkeit. Und dann heißt es hier, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, also mach Sport, aber es ist weniger. Die Gottseligkeit aber, da geht's um diese Dinge wie beten, gute Werke tun, sich mit der Bibel auseinandersetzen. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also es gibt diese Aufforderung, häng dich rein. Das Problem ist nur, weil wir aus so einer Vergangenheit kommen, wo jeder ein Stück sein Leben für sich lebt, hört man schnell an der Stelle auf. Und es ist fast ein bisschen suspekt, jetzt eine zweite Seite daneben zu stellen, die aber im Neuen Testament stark betont wird. Und diese Seite merken wir, ich bringe euch mal eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10. Da geht es um den Gottesdienstbesuch. Eigentlich etwas, wo du sagst, naja, gehe ich halt in den Gottesdienst, mal schauen, warum gehe ich eigentlich so in den Gottesdienst? Hebräer Kapitel 10. Und jetzt müsst ihr mal achten, was Paulus hier schreibt über, warum wir in den Gottesdienst gehen. Oder warum wir genau genommen den Gottesdienst auch nicht versäumen sollen. Warum das ein wichtiger Punkt ist, dass man sich trifft. Hebräer 10, Vers 24, da heißt es: Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also das ist ein ganz spannender Gedanke. Warum sollen wir zum Gottesdienst kommen? Wir kommen zum Gottesdienst, weil wir da auf Leute treffen, für die wir verantwortlich sind. Hier heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben. Und dieses Wort, was hier steht, das ist mehr als nur, lass uns mal für 3 Minuten mit dem Kaffee in der Hand beieinander stehen und kurz checken, wie Bayern gespielt hat. Aufeinander Acht haben, das ist ein Wort, das hat damit zu tun, dass man etwas durchdringend betrachtet. Es geht darum, dass hier geistliche Aufmerksamkeit füreinander formuliert wird. Wir treffen uns, um nicht nur uns selber zu beobachten und uns selber zu beglücken, indem wir Lieder singen, indem wir uns eine Predigt anhören und dann nach Hause gehen und denken, oh, war ein ganz erbaulicher Vormittag. Sondern wir treffen uns primär, um einander zu betrachten. Zu schauen, wie geht es dem anderen? Die eine Frage, mit der wir uns vor dem Gottesdienst beschäftigen sollten, wäre also, wie kann ich das machen, ich mit meinem Leben, wie kann ich mich investieren in das Leben von anderen? Wie kann ich andere am Sonntagvormittag und wenn wir uns in der Bibelstunde treffen und im Hauskreis treffen oder in irgendeiner Dienstgruppe treffen, wie kann ich mit meinen Erfahrungen, mit meinem Leben, mit meinen Worten andere anreizen zur Liebe? Das ist die Frage. Und ihr merkt, das ist so ein zweiter Punkt. Das eine ist Heiligung als etwas, was ich aus mir selber heraus irgendwie schaffen muss. Das andere ist, ich habe einen Auftrag in der Gemeinde, die Schwester und den Bruder wahrzunehmen. Und das ist ein Auftrag, der geht fast noch ein bisschen vor allem anderen. Also wenn ich zum Gottesdienst gehe, dann ist das so mein erster Gedanke. Was kann ich mitbringen, um anderen in ihrem geistlichen Leben gut zu tun? Wie kann ich ihnen ein gutes Vorbild sein? Wie kann ich sie ermutigen? Wie kann ich ihnen eine Hilfe sein? Das ist dieser zweite Gedanke, diese Idee, dass wir ein Leib sind. Ein Leib, 1. Korinther 12 steht das, wo jeder eine bestimmte Funktion hat. Und es ist Ich will das nochmal lesen, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13, weil das ein so wichtiger Vers ist. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13, da heißt es, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. In einem Geist, weil wir alle denselben Geist bekommen haben, nämlich den Heiligen Geist bei der Bekehrung, gehören wir jetzt zu einem Leib. Und dieser Leib Christi, der drückt sich ganz praktisch dadurch aus, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die sich an einem Ort treffen. Und das ist für mich quasi der Teil von Leib, in den ich mich eingliedern soll. Und in diesem Leib habe ich eine wichtige Funktion. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich diesen Leib mitforme. Also in diesem Leib gibt es niemanden, der sagen kann, ich werde nicht gebraucht. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 wird das ganz klar nochmal formuliert. Da heißt es 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Schön, oder? Wie jeder. Also du sitzt hier und du wirst mit deiner Gabe gebraucht. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wir kommen zusammen mit dem Blick auf den Nächsten. Gemeinde ist ein Ort, wo wir einander formen, wo jeder gebraucht wird, weil jeder eine Gnadengabe hat. Und jetzt geht es darum, dass ich bereit bin, als ein guter Verwalter mit der Gnadengabe, die ich empfangen habe, anderen zu dienen. Warum sage ich das? Ich sage das, damit wir verstehen, bei dem Thema Heiligung. Heiligung ist kein Privatprojekt, sondern Heiligung findet da statt, wo Gott andere Menschen im Leib Christi in der Gemeinde benutzt, um mich zu prägen, um auf mich zu schauen und mir den Input und die Hilfen zu geben, die ich ganz persönlich brauche. So, was heißt das jetzt für jüngere Christen, für die, die am Anfang stehen, die sich, ja, die einfach noch nicht so weit sind? Und es bedeutet für sie, dass mit diesem Gedanken ganz, ganz viel Entlastung verbunden ist. Wachstum ist nicht das, was ich irgendwie durch strenge Disziplin in meinem Leben selber alleine für mich schaffen muss und irgendwann komme ich dann raus und sage, tschakka, hier bin ich, ja, ich habe es geschafft. Sondern Wachstum ist etwas, was in der Gemeinde stattfindet, wo andere helfen sollen und helfen wollen. Also statt, ich muss alleine geistlich stark genug werden, falsch. Gott hat mich in eine Gemeinschaft hineingestellt, wo ich getragen, korrigiert und gefördert werde. Das ist erst einmal dieser erste Punkt. Man kann Wachstum falsch verstehen. Man kann denken, Wachstum sei etwas, da muss ich mich jetzt alleine mit beschäftigen. Und wenn ich es mal geschafft habe, dann kann ich Zeugnis geben vorne. Und bis dahin muss ich es halt alleine machen. Falsch. In dem Moment, wo du merkst, ich habe hier ein Problem. Und das kann etwas sein, wo du schon lange mit unterwegs bist. Es kann auch sein, dass du in deiner geistlichen Entwicklung einfach an einem Punkt angekommen bist, wo du denkst, boah, ich hätte nie gedacht, dass ich wieder so weit weg vom Herrn kommen kann. In diesem Moment, wo du merkst, ich möchte weiterkommen, in diesem Moment hast du, wenn du dich umschaust, eine Gemeinschaft, deren Aufgabe es ist, an deine Seite zu treten und zu sagen, wir sind für dich da, mit unseren Gaben. Es kann sein mit unserem Gebet, es kann sein mit unserer Erfahrung, das kann sein mit der Bibelkenntnis, die wir haben. Das kann noch mehr sein, vielleicht ganz praktisch. Wir sind für dich da. Das ist der erste Punkt. Lasst uns Wachstum bitte nicht als Privatprojekt verstehen.
Was könntest du jetzt tun? Denke darüber nach, welche Aspekte des Vortrags für dich herausfordernd waren. Gibt es Dinge oder Einstellungen, die du ändern musst? Das war's für heute. Überlege dir bitte, an welcher Stelle du in den kommenden Monaten ganz konkret geistlich wachsen willst. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.